Guten Morgen, liebe Besucher und Geschwister. Lasst uns noch kurz vorher beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir wollen heute Morgen wieder auf dich hören, auf dein Wort, auf das, was du uns zu sagen hast. Und möchte dich bitten, dass du uns offene Augen und Ohren des Herzens gibst, dass du uns hilfst, dein Wort richtig zu verstehen. Dass du uns lenkst in all unseren Gedanken. Und Herr, wir möchten wirklich dein Wort richtig verstehen. Von ganzem Herzen wollen wir das und hilf du uns dabei. Wir können es nicht alleine. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen. Da kann ich fast nahtlos anknüpfen an die Ankündigung von eben. Der Titel wurde nicht nochmal genannt von der Brüderstunde heute Abend. Deswegen sage ich hier nochmal, Umgang und Frieden mit und untereinander, das Thema des heutigen Abends, wo wir drüber reden wollen. Und ja, dann haben wir gleich einen Testfall. Denn der Umgang mit dem Gegenstand der Predigt von heute Morgen ist ein gutes Testfeld dafür, wie wir mit heißen Eisen und kontroversen Themen in der Gemeinde umgehen. Ein Prediger aus einer Gemeinde von einem Freund von mir in Liverpool, er hat mal gesagt, als er über dieses Thema gesprochen hat, und das ist sicher wahr, dabei, wenn man über dieses Thema predigt, dann gibt es solche, deren Kopfnicken der Zustimmung ist so stark, dass sie vom Kinn blaue Flecken auf der Brust kriegen. Und bei den anderen mag das Kopfschütteln so stark sein, der Ablehnung, dass sie Schwindelanfälle bekommen. Nun, worum geht es? Erinnert euch, dass wir die Predigtthemenreihe haben über die fünf Alleins oder Solae, also fünfmal Sola, also Sola Scriptura, allein die Schrift, Solus Christus, allein Christus und Sola Fide, allein der Glaube. Das waren so die Grundsätze der Reformation vor 500 Jahren circa. Und heute kommen wir an Sola Gratia, allein die Gnade. Nachdem wir das letzte Mal allein der Glaube betrachtet haben. Und wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, was die Reformatoren darunter verstanden haben, sondern nur auf das hört, was die meisten heutigen Evangelikalen dazu sagen, dann ist es eigentlich kein anstößiger Diskussionsgegenstand in der Gemeinde. Gnade, so würden es die meisten heutigen Evangelikalen sagen, bedeutet einfach, dass Gott uns seine Errettung in Jesus Christus als Geschenk anbietet und jeder Mensch, der davon hört, kann sich dafür oder dagegen entscheiden. Die Gnade besteht nur darin, dass wir uns nicht abarbeiten müssen, um dieses Geschenk zu erhalten, sondern dass wir einfach nur eine Entscheidung dafür treffen müssen oder aus unserem Herzen Glauben hervorbringen müssen an Jesus Christus und seine Heilstat für uns. Darin besteht nach dieser gängigen Auffassung Gnade, dass wir uns nicht abmühen müssen, sondern wir müssen quasi nur das Geschenk im Glauben annehmen, uns entscheiden, wie man modern sagt in der Gemeinde. Es war vor 500 Jahren circa, also nicht genau, ungefähr nur, dass die Reformatoren, allen voran Martin Luther, dieses Verständnis, gerade dieses Verständnis, das heute gängige Verständnis von Gnade mit Leidenschaft bekämpften, weil das war eigentlich damals die Position der katholischen Gegenseite. Außer, dass dann da halt noch die Werkegerechtigkeit obendrauf kam. Da gab es einen Mann, einen Gelehrten, namens Desiderius Erasmus von Rotterdam. Der brachte im September 1524 ein Buch heraus, oder ja, man könnte sagen, eine Broschüre von der Stärke her, ein dünnes Büchlein, das hieß Vom freien Willen. Darin vertrat er die Auffassung, dass der Mensch zwar in Sünde gefallen sei, aber doch nicht so tief, dass er nicht noch einen freien Willen habe, mit dem er sich für Gott entscheiden könne. Der Mensch müsse mit der Gnade Gottes zusammenarbeiten, um zu glauben. Also ein großer Teil kommt von Gott, aber da bleibt noch ein bisschen was für den Menschen übrig. Er ist quasi nicht ganz mausetot, er ist schwer verwundet, schwer verletzt, liegt quasi auf dem Krankenbett und kann eben gerade noch so seine Hand nach der Medizin ausstrecken, um mal das Bild zu verwenden. Kann noch seinen freien Willen gebrauchen, den Gott ihm gelassen hat. Denn so tief war der Fall in die Sünde dann doch nicht. Nun, Martin Luther hat damals das erstmal links liegen lassen. Das schreibt er in seinem Buch, was dann später kam, vom unfreien Willen, ist 2017 wieder neu aufgelegt worden. Er hat es erstmal links liegen lassen, weil er dachte, so einen unbiblischen Quatsch glaubt ja sowieso niemand. Und dann haben ihn seine Zeitgenossen oder die Leute, die mit ihm gearbeitet haben und auch andere bedrängt, jetzt Dr. Martinus, schreib doch mal endlich was und jetzt tu doch was. Es gibt tatsächlich genug Leute, die das glauben. Und daraufhin hat er dieses Buch geschrieben, vom unfreien Willen. Und dieses Buch vom unfreien Willen ist viermal so umfangreich wie die ursprüngliche Schrift von Erasmus. Und, naja, man kennt es von Luther, ja, sehr, sehr, sehr polemisch geschrieben. Ehrlich gesagt, das macht auch einen großen Teil des Unterhaltungswertes aus, dieses Buches. Also, da muss man sich warm anziehen und anschnallen, wenn man das Buch liest. Also, er schmeißt da ziemlich mit Brocken um sich. Sowas könnte man heute in der Gemeinde nicht mehr schreiben, wie er das damals geschrieben hat. Aber vom Grundsatz her stellt Luther sein biblisches Verständnis des menschlichen Willens und damit auch der Gnade Gottes dar. Nach Martin Luther muss es ein Wunder Gottes sein, das den Sünder, den gefallenen Sünder, zum geistlichen Leben erweckt. Denn der Mensch ist so tief gefallen, dass alle Instanzen verdorben sind. Eben auch der Wille. Das ist sein Verständnis und das war nicht nur sein Verständnis, er war der Erste, der so laut und viel darüber geschrieben hat. Aber es war das Verständnis der Reformatoren, die zu seiner Zeit lebten, im Gegensatz zu der römisch-katholischen Fraktion. Ja, wenn wir einen Satz verwenden auf die folgende Kirchengeschichte, die danach kam, so verstanden es auch viele der Gründer von heutigen Gemeinderichtungen später. Wie zum Beispiel, wir sind ja eine Brüdergemeinde, John Nelson Darby hat es so verstanden. Oder auf der Seite der sogenannten offenen Brüder, Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der sehr bekannt ist. Oder wenn man die Baptisten anschauen, die ersten Baptisten in Deutschland, Gerhard Onken, der Urvater der Baptisten in Deutschland, der hatte auch dieses Verständnis, ganz zu schweigen von Charles Spurgeon in England. Oder Hermann Heinrich Grafe, der Begründer der freien evangelischen Gemeinden, hat es auch genau so bekannt, dass es, ja, dass der Wille unfrei ist, gefallen in der Sünde und verstrickt und tot in der Sünde. Aber egal, welche großen Namen wir damit verbinden können, mit einer bestimmten Lehrposition, wir müssen immer zuerst fragen, sagt das denn wirklich auch die Schrift? Ist es wirklich das, was die Bibel sagt? Weil das ist letztlich das einzig Entscheidende. Da habe ich ein Zitat, das möchte ich euch gleich am Anfang mitgeben, gerade eben von Hermann Heinrich Grafe, dem Gründer der Freien Evangelischen Gemeinden, der hat 1800 irgendwas gelebt. Er hat auch gesagt, und wenn alle Kirchenväter, Reformatoren, Prediger Nein sagten und die Bibel sagt Ja, so gilt der letzteren Stimme und mir gebührt es, die Hand auf den Mund zu legen und kindlich zu glauben. Also das, was die Schrift sagt, das ist letztlich das Entscheidende. Und da fordere ich jeden von euch und jede von euch auf, selbst die Nase in die Bibel zu stecken und zu schauen, was sagt mir die Schrift. Man muss von den Dingen überzeugt sein, weil es die Schrift einem sagt, nicht weil irgendeiner, den man mag oder auch nicht mag oder wer auch immer, weil es einer gesagt hat. Die Schrift muss es sagen. Ja, gut. Dann gibt es vielleicht einige von euch, die sich inzwischen fragen, ist das denn überhaupt relevant? Was hat das denn mit mir zu tun? Ist es nicht eine rein theoretische Geschichte? Sind das nicht nur irgendwelche theoretischen Auseinandersetzungen, die mit dem wirklichen Leben gar nichts zu tun haben? Und es hat sehr viel mit dem geistlichen Leben zu tun. Und es sagt sehr viel darüber aus, wie groß wir von Gott denken und wie sündig wir von uns selbst denken. Wir sind es in modernen evangelikalen Kreisen gewöhnt, dass wir eine recht optimistische Sicht des Menschen haben und eine recht niedrige Sicht von der Sünde. Nun, aus den vielen Texten, die das Wort Gottes anbietet zu diesem Thema, es gibt wirklich eine ganze Menge, habe ich einen ausgesucht. In Epheser 2, die Verse 1 bis 7, nehmen wir diesen Text als Ausgangstext. Es ist ja eine Themenreihe, es ist keine Auslegungsreihe in dem Sinne. Ich bitte auch heute dafür wieder um Verständnis, dass es keine wirkliche Auslegungspredigt ist. Ja, von diesem Thema hängt wirklich ab, wie viel Ehre wir für unsere Errettung Gott geben und wie viel und ob uns selbst. Lass uns den Text jetzt mal zusammen lesen. Da schreibt Paulus, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, da habe ich jetzt was, Übertretung und Sünden müsste es heißen, Copy-Paste funktioniert nicht immer, Übertretung und Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Jetzt lasst uns natürlich nur symbolisch, ich habe keine mitgebracht, die Taschenlampe nehmen und mal punktweise die verschiedenen Aspekte oder einige der wichtigsten Punkte anleuchten in diesem reichen Text. Wir tun das unter zwei Überschriften. Der geistliche Tod und seine Auswirkung, das ist das Erste. Und das Zweite, das Wunder der Gnade Gottes in Jesus Christus. Der geistliche Tod und seine Auswirkung. Da fängt es ja an mit auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt und so weiter. Da brauchen wir zunächst einmal den Kontext, sonst wissen wir gar nicht, warum Kapitel 2 mitten im Satz quasi anfängt, auch euch etc. Das ist, so fängt man ja keinen Satz an. Und wenn ihr in eure Bibel reinguckt, dann seht ihr auch, das ist da klein geschrieben, also das ist die Fortsetzung von dem Vers von vorher. Also was bezieht sich da Paulus? Er bezieht sich natürlich auf das, was er in den Versen davor gesagt hat, namentlich in Vers 23 im vorigen Kapitel. Da beschreibt er, wie Gott in seiner unbegreiflich großen Macht Christus auferweckt hat, der auch die Gemeinde erfüllt. Und da setzt der Vers dann ein. Also, auch euch erfüllt Christus mit allem, was ihn ausmacht. Aber es kommt jetzt ein neuer Gedanke. Jetzt zielt Paulus auf die Vergangenheit der Epheser, wo sie herkommen. auch euch, die ihr euch würdig erwiesen habt. Nein, steht da nicht, oder? Oder auch euch, die ihr es wirklich verdient habt. Steht auch nicht da. Sondern auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Tot. Paulus beschreibt die Epheser in ihrem früheren Leben als tot, obwohl sie doch quick lebendig herumliefen und ihren normalen Geschäften nachgingen. Also die Gemeinde in Ephesus, das war ja keine Gemeinde von Toten, also von physisch Toten. Es wäre ja nicht möglich gewesen, solche Gemeinde zu haben. Also die Leute haben ein irdisches Leben gehabt und trotzdem wird ihr Zustand in ihrem vorigen Leben als tot bezeichnet. Und in Vers 3 rechnet er nicht nur die Epheser zu den ehemals Toten, sondern dann geht er über ins Wir und uns. Er rechnet sich selbst auch dazu. Er war auch einer von denen. Also betrifft es uns alle, wir Gläubigen, wir, die wir an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Wodurch waren sie tot? Durch Übertretungen und Sünden. Nun, das weist nach dem Kommentar von Peter O'Brien auf zwei Dinge hin. Einmal Übertretungen, das sind die einzelnen sündigen Taten. Also, wenn wir lügen, wenn wir stehlen, wenn wir Böses reden, wenn wir Böses denken und so weiter. Einzelne Taten, mit denen sie die Gebote Gottes übertreten haben, wie auf ein verbotenes Grundstück. Es war ein Stacheldraht davor, aber wir klettern immer einen Zaun und gehen trotzdem dahin. Das ist Übertretung. Sünden, das legt einen Schwerpunkt auf die Gesamtheit der ihnen innewohnenden Sünde, der Sündennatur, die in ihnen ist, die Bosheit. Und die Sünde war die Ursache ihres geistlichen Todes. Aber jetzt geht Paulus dazu über, diesen geistlichen Tod zu beschreiben. Und er beschreibt den geistlich toten Zustand, indem er drei Dinge aufzeigt. Nämlich wessen Sklaven die Epheser und auch er selbst waren. Das erste, was er zeigt, ist nach dem Lauf dieser Welt. Da sind sie mitgelaufen, im Lauf dieser Welt. Das Wort von Lauf dieser Welt ist Aion, das griechische Wort Aion. Man könnte es übersetzen mit Weltzeitalter. Das ist in diesem Zusammenhang der Begriff, der beschreibt, wie die menschliche Gesellschaft über viele Generationen hinweg einfach die Bosheit immer wieder weitergibt. Wie sie nicht nach Gottes Maßstäben lebt, sondern fern von Gott und seinen guten Geboten. Habt ihr schon mal vielleicht gehört von der sogenannten Stampede-Jagd? Kennt jemand das? Ja? Ja, du bist sehr Amerika verbunden. Für den Rest, der es nicht kennt, kurze Erklärung. Die Ureinwohner Nordamerikas haben früher die großen Büffelherden zu ihrer Nahrung gebraucht, in den großen Prärien. Und damals gab es noch ausreichend Büffel. Und sie haben das dann so gemacht, sie haben sich eine Herde ausgeguckt von Büffeln und haben gewartet, bis der Leitbulle, weil jede Herde hat so einen Chef, einen Leitbullen, bis der mal sich so gedreht hat, dass er in eine bestimmte Richtung getrottet ist, aber halt normal, gemütlich, ohne Hektik. Die Richtung musste die sein, dass auf einen Abgrund zuging. Sie haben sich bewusst auch das Gelände so ausgesucht, dass sie das machen konnten. Und wenn sie gesehen haben, okay, der Leitbulle und mit ihm dann die ganze Herde marschiert in Richtung Abgrund, wo es runtergeht, dann haben sie hinter ihm Tiergeräusche gemacht, um ihm Gefahr vorzutäuschen. Und dann ist der Leitbulle in Panik geraten und gerannt. Und was macht man als braver Büffel in einer Büffelherde? Man rennt natürlich dem Leitbullen hinterher. Und so hat sich dann eine riesige Fleisch-, Hörner- und Fellpyramide, nicht Pyramide, Lawine, sorry, Verwechslung, alle in eine Richtung bewegt. Alle dem Leitbullen hinterher auf den Abgrund zu. Und so kann man sich das geistlich vorstellen, was diese Welt tut. Sie rennen alle auf den Abgrund zu. Sie rennen weg von dem, was gut für sie ist. Sie rennen und rennen und rennen. Stellt euch vor, wenn sich einer von diesen Büffeln überlegen würde, oh, ich möchte vielleicht doch in die andere Richtung. Geht nicht. Der wird mitgerissen oder wird totgetrampelt. Der muss da mit. So funktioniert diese Welt. Alle rennen in den Abgrund. Das ist der Lauf dieser Welt. Buchstäblich ein Lauf. Von Natur aus steuert die gesamte menschliche Gesellschaft immer auf den Abgrund zu. Auf die ewige Verdammnis. Und jeder, der innehalten will, wird mitgerissen. Aber um im Bild zu bleiben, wer ist der Jäger? Wer macht die Geräusche, wenn wir das Bild übertragen? Hat jemand eine Idee? Ja, genau. Gut, im Indianerbeispiel kommt kein Löwe vor, aber, ja, aber im Prinzip, sie machen ja Tiergeräusche nach. Ja. Ja, und da sind wir dann schon beim Nächsten, unter der Herrschaft des Fürsten, der in der Luft herrscht, sagt Paulus auch. Es ist nur ein Vergleich, natürlich dürfen wir, waren amerikanische Ureinwohner nicht böser als andere oder sie hatten nichts besonders Teuflisches, sie brauchten einfach das Fleisch zum Leben und ich will auch nichts sagen gegen Jäger. Ja, wenn man jagt nach den Gesetzen des Landes, ist es nichts Verwerfliches. Aber der Vergleich ist der Fürst, der in der Luft herrscht, der ist zutiefst verwerflich und verworfen, der Satan. Er wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, das bedeutet, er herrscht über sie, er treibt sie an, er versucht sie. Und so wie im Alten Testament der Pharao, der die Israeliten als Sklaven gefangen hielt, so hält der Teufel den natürlichen Menschen in seiner Sklaverei. Es ist übrigens kein Zufall, dass der Pharao in Ägypten auf dem Schlangenthron saß. Die Schlange wird in der Bibel immer als Symbol für den Teufel verwendet. Und er herrschte über die hebräischen Sklaven und er zwang sie zu seiner Ehre und zu ihrem Verderben zu schuften, zu arbeiten, Tag und Nacht nur für den Pharao da zu sein. Und schließlich, bevor ich es vergesse, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es gibt noch einen Vers, der das unterstützt, im Neuen Testament, den will ich euch nicht vorenthalten, obwohl er mir eben erst eingefallen ist. In 2. Korinther 4, Vers 4, da wird vom Teufel auch gesagt, wie er das tut, oder ab Vers 3, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Er macht Menschen blind. Das ist das, was er tut. So herrscht er über die Menschen. Ja, aber wir sehen noch einen dritten Aspekt, eine dritte Sache, die die Menschen in der Knechtschaft der Sünde hält. Sie sind geknechtet auch unter den Begierden der eigenen Natur. Dieser Herrscher der Luft, wie der Teufel hier genannt wird, hat keine unwilligen Sklaven. Da waren wahrscheinlich die Hebräer unter dem Pharao in Ägypten unwilliger, als der natürliche Mensch es ist unter der Herrschaft des Teufels. Wobei die sich später in der Wüste auch zurückgesehnt haben, nach dem, was sie dort hatten. Nein, er herrscht über Leute, die gerne seinen Willen tun. Nun, wie tun Menschen den Willen des Herrschers in der Luft? Sie tun es entsprechend ihrer eigenen Neigung. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und was muss ein Mensch tun, um dem Teufel zu dienen, ein natürlicher Mensch? Er muss nur das tun, was er will. Er muss sich nicht irgendeinem speziellen Satanskult oder irgendwas ganz Obskurum anschließen, um dann wirklich unter dem Teufel seiner Herrschaft zu sein, sondern er muss einfach nur seinen eigenen Gedanken und seinen eigenen Neigungen folgen. Und dann tut er das, was der Teufel will. Dabei kann er fromm und wohlbehütet leben. Er kann in einer christlichen Familie aufwachsen. Er kann ein gesetzestreuer Bürger sein. Er kann sogar tief religiös sein, wie Paulus. Wir haben gesehen, in Vers 3 schließt er sich selbst mit ein. Er war auch unter der Herrschaft des Teufels. Mehr braucht ein Mensch nicht, um dem Teufel zu dienen und sein Sklave zu sein. Das ist das, was alle natürlichen Menschen tun. Und hier sehen wir die Sünde. Die Sklaverei der Sünde ist in alle Bereiche des Menschen eingedrungen. Es gibt keinen Bereich des Menschen, keine Instanz im Menschen, die davon verschont wurde. Alles ist geneigt, nur der Sünde zu dienen, den eigenen Gedanken, dem eigenen Fleisch, wie es die Bibel auch nennt. Und das wird als Tod beschrieben. Und Tod ist bewusst gewählt. Wenn ein Mensch tot ist, im geistlichen Zustand tot, dann ist alles tot in ihm, was irgendetwas Göttliches wollen oder tun kann. Die Sünde ist eben in alle Bereiche vorgedrungen, seine Gefühle, seine Gedanken, sein Verstand, sein moralisches Empfinden. Alles hat sie zugrunde gerichtet. Aber ausgerechnet der Wille des Menschen soll neutral geblieben sein, so quasi wie die Schweiz neutral mitten in der EU. Da ist noch ein weißer Fleck, da ist noch von der Sünde unbeeinflusst. Das wird in der Bibel nicht gesagt, sondern es wird gesagt tot. Wenn ein Mensch tot ist, dann besteht keine Hoffnung mehr, dass er sich noch einmal aufrappelt, um eine rettende Medizin zu nehmen. Nach römisch-katholischer Theologie ist er ja nur schwer verwundet oder schwer krank. Er kann sich also quasi noch nach der Medizin ausstrecken. Aber vielleicht, unterstellen wir das mal, transportiert das Gesamtverständnis der Schrift oder die restliche Heilige Schrift ja ein anderes Verständnis von Tod. Vielleicht haben sich Martin Luther und viele andere ja verrannt, indem sie das da unterstellt haben. Nun, lassen Sie an einer anderen Stelle im Alten und im Neuen Testament nachschauen, was Tod bedeutet. Zunächst mal Johannes 11. Dort wird beschrieben, dass der Herr Freunde in Bethanien hat. Maria, Martha und Lazarus. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Lazarus wird krank, die Nachricht davon erreicht den Herrn, der aber nicht gleich loseilt, um Lazarus zu heilen, sondern er wartet, bis Lazarus gestorben ist. Wir kennen das Ende von der Geschichte. Wir wissen, dass es zu seiner Verherrlichung ist, dass er gewartet hat. So, dann kommt er aber nach Bethanien und findet die trauernden Schwestern des verstorbenen Lazarus, der also wirklich dann gestorben ist, Maria und Martha. Und wir sehen, dass Jesus weint und trauert eine Weile mit ihnen und lässt sich dann ans Grab führen. Und da setzen wir dann ein bei Vers 38, da heißt es, Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Denn er ist schon 4 Tage hier. Also hier haben wir eine ganz klare Beschreibung, was Tod bedeutet. Herr, er riecht schon. Es ist offensichtlich. Da ist wirklich nichts mehr zu machen. Das ist nach biblischem Verständnis im Neuen Testament Tod. Also er riecht sogar schon. Da ist wirklich jede Zelle in Lazarus abgestorben. Die Möglichkeit von Scheintod oder Ähnlichem ist da ausgeschlossen. Es gibt auch keine Willensfreiheit in Lazarus mehr, dass er da liegt im Grab und sich quasi überlegt, also eigentlich ist es langweilig hier drin, ich möchte gerne raus, ich stehe mal auf, ach, das ist der Stein, ich kann nicht. Nein, das gibt's nicht, das ist Quatsch. Tod ist tot, Herr, er riecht schon, heißt es da. Er kann nicht sich so mit letzter Kraft noch runterwälzen und vorkriechen, das geht nicht, er ist tot. Wir werden den Faden bei Lazarus gleich wieder aufnehmen. Jetzt lasst uns noch geschwind ein Beispiel aus dem Alten Testament nehmen. Da gehen wir zu Hesekiel 37. Da wird ein Bild von dem äußeren und geistlichen Tod des Volkes Israel gezeigt. Es war tot, weil es von Gott aufgrund seiner anhaltenden Untreue, seines Götzendienstes, von Gott mit Verschleppung in die Gefangenschaft bestraft und verstreut wurde. Also da haben wir beides. Sie sind verstreut in Babylon, ein Teil ist in Assyrien, quasi über die damalige bekannte Welt. Alles, was östlich war von Israel, da sind sie hin verschleppt worden. Aber sie waren auch geistlich tot. Sie hatten sich abgewandt von Gott. Und hier wird ein Bild eben von äußerem und geistlichen Tod des Volkes Israel gezeigt. Entschuldigung. So, und in einer Vision lässt Gott den Propheten Hesekiel sehen, wie die göttliche Perspektive auf dieses Volk in seinem Jetzt-Zustand aussieht. Wenn wir da in die Verse 1 bis 2 reinschauen, die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Also toter geht es jetzt nun wirklich nicht. Ausgeblichene, tote Gebeine. Also wenn es eine Steigerung von Tod gäbe, da hätten wir sie. Ausgeblichen. Da ist nichts mehr zu machen. So sieht Gott den geistlichen Tod. Und diese Knochen, in Kapiteln vorher wird es beschrieben, die Leute, von denen diese Knochen kommen, die sind auch unrein durch ihre Sünde. Tote waren sowieso im Alten Testament unrein. Und, muss ich es extra sagen, diese Knochen, diese ausgeblichenen Knochen, sind unfähig. Es hilft nicht zu sagen, es gäbe ja, das ist ja auch eine Art Theologie, vorauslaufende Gnade. Quasi, dass der Wille des Menschen aus seiner Totheit freigesetzt wird, damit er dann entscheiden kann, ja oder nein. Wie soll das bei Tod funktionieren? Wenn er in diesen Zustand versetzt würde, dann wäre er ja schon am Leben. Diese vorauslaufende Gnade, bis vor kurzem habe ich gedacht, das gäbe es nur im Methodismus, in Methodistenkirchen. Und dann habe ich einen Freund in Griechenland getroffen, der sagte, nö, das gibt bei uns Griechisch-Orthodoxen auch. Oh, okay. Und dann habe ich nachgelesen, in der römisch-katholischen Theologie gibt es auch was Ähnliches. Nun, solche menschlichen Gedankenkonstrukte kennt die Bibel nicht. Sie kennt Tod oder Leben. Nichts dazwischen. Der Mensch sei zwar gefallen, aber nicht wirklich tot, sondern nur schwer verwundet. Auch das kennt die Bibel nicht. Nun, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört. Aber betrifft uns das? Ja. Vielleicht sitzt du schon seit Jahren oder seit kurzem, weiß nicht, jeden Sonntagmorgen oder fast jeden Sonntagmorgen hier. Du hörst immer wieder das gleiche Evangelium. Du denkst, ja, ist okay, aber naja, bekehren habe ich jetzt noch keine Lust drauf, weil eigentlich möchte ich noch eine ganze Weile das machen, vielleicht sogar auch heimlich, wenn meine Eltern das nicht sehen, was ich will. Und irgendwann kann ich mich bekehren und dann ist alles geritzt. Fehlanzeige. Du kannst dich nicht bekehren. Es ist keine menschliche Fähigkeit, dass sich jemand selbst einfach bekehren kann, wann er will. Mal abgesehen, dass es auch ein verzerrtes Bild ist, dass du vom Leben eines Christen hast, dass du denkst, oh, jetzt will ich den Spaß noch auskosten und später wird alles streng und eng und darf nichts mehr. Das, ja, wenn man zum Glauben kommt an Jesus Christus, dann hat man Freude und Geschmack an den Dingen, die einem, der nur religiös ist, der nur mitgeschleppt wird, dem ist es wie ein Kind, das Spinat essen muss, wenn es es nicht mag. Am liebsten wird es wieder rausspucken, aber die Eltern drohen vielleicht mit dem Finger oder mit sonst was und dann schluckt man es trotzdem runter. Ja, mir ging es so mit Sauerkraut. Als Kind habe ich Sauerkraut gehasst und ich habe von meinem Teller gesessen und inzwischen, irgendwann hat es Klick gemacht. Ich liebe Sauerkraut. Gut, man kann den Glauben nicht mit Sauerkraut direkt vergleichen. Habe ich mir auch nicht so aufgeschrieben, aber das fällt mir gerade ein. So. Aber das ist eine Fehlkalkulation von wegen, irgendwann kann ich mich dann bekehren. Irgendwann kann ich mit Jesus ernst machen. Nein, kannst du nicht. Du bist tot. Du kannst nicht. Begreife deine verzweifelte Lage. Du bist tot in Sünden und Vergehungen. Du kannst dich nicht selbst befreien. Das muss ein anderer tun. Und trotzdem hast du eine Verantwortung. Wie passt das im Kopf zusammen? Bei mir passt es nicht zusammen, in meiner menschlichen Logik. Wie gut, dass Gott größer ist als mein Kopf. Wir haben die Verantwortung, uns dem Herrn zuzuwenden und zu glauben. Aber das heißt nicht, dass wir es von uns aus können. Wir haben das letzte Mal gehört, Vers 8, in diesem Epheser 2 Kapitel, dass der Glaube ein Geschenk ist. Und trotzdem, wir sollen glauben. Aber wir können es nicht einfach so. Du musst deine verzweifelte Lage begreifen. Erkenne deine Ausweglosigkeit. Du bist ohne Jesus Christus geistlich tot, mausetot. Und Gott muss sich über dich erbarmen. Er kann eigentlich. Er muss nicht. Er kann. Er braucht dich nicht. Aber du brauchst ihn. Erkenne deinen geistlichen Bankrott und flieh so schnell du kannst zu Jesus Christus. Und wenn du das tust, dann weißt du, dass es Gott dir geschenkt hat, dass es nicht von dir kommt. Ja, aber betrifft mich das jetzt auch, wenn ich schon seit Jahren bekehrt bin? Wenn ich schon immer in die Gemeinde gehe, solange ich denken kann, ich glaube an Jesus Christus? Ja, uns betrifft es auch. Als ich damals, das muss wohl so um 1992 rum gewesen sein, dahin kam, dass ich mir der Blick öffnete, wie schlimm mein Zustand war vor der Bekehrung, aus was mich Gott gerettet hat. Weil ich bin ja wohl behütet aufgewachsen. Mir öffnete sich der Blick, wie schlimm der Zustand als Sünder gewesen war. Dieser Tod. Und da bin ich neu erschrocken über diesen Abgrund an Schlechtigkeit und Sündenmorast. Und dass ich mich gar nicht hätte befreien können, dass ich noch nicht mal hätte Ja sagen können zu Jesus Christus. Er hat mir das Ja geschenkt. Ich wurde neu dankbar, dass ich da nicht mehr drin steckte, dass er aus freier Gnade mich rausgezogen hat. Aber lasst uns jetzt nun dazu kommen, wie Gott das tut, was er tut, um Menschen aus diesem Tod herauszuholen. Und da kommen wir zum Zweiten, das Wunder der Auferstehung durch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Da haben wir also all die geistlichen Toten, geistlich Toten, für die es keine Hoffnung gibt. Nicht in sich selbst. Keine Instanz in ihnen, die noch neutral ist, die das Gute irgendwie wollen, dem Guten zustimmen kann, die Ja sagen kann zu dem Angebot des Evangeliums. Und dann heißt es weiter in Versen 4 bis 6, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, Vergangenheit, durch die Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wow! Wenn da geistlicher Tod ist, dann ist die einzige Hoffnung Auferweckung. Niemand kann von selbst auferstehen, sich auferwecken. Das kann nur Jesus Christus machen. Aber es sind ja nicht nur geistlich Tote im Sinne von physisch Toten. Physisch Tote tun keinem mehr was. Der geistliche Tod bewirkt, dass wir in Rebellion gegen Gott sind, dass wir Gott ablehnen. Nun, warum sollte Gott Sünder geistlich auferwecken, die in ihrer Rebellion gegen ihn und gegen alles sind, das für entsteht? Ist da irgendetwas in ihnen, in diesen Sündern, ist da irgendwas, das ihn bewegen könnte, sie aufzuerwecken? Nein. Ein guter Kern vielleicht. Nein, der Grund ist auch nicht ein vor Grundlegung der Welt von Gott vorausgesehene Entscheidung, dass der irgendwann mal in seinem toten Zustand von alleine sagen würde, ja, ich möchte gerne. Nein, es geht nur auf die Tatsache zurück, dass er reich ist an Erbarmen und gehandelt hat, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Das ist Gnade. Nichts in uns, nichts in mir hat Gott bewogen, mich herauszuziehen aus diesem Tod, mich aufzuerwecken. Es ist alles nur in der Liebe, in der Gnade Gottes begründet. Kommen wir zurück zu Lazarus. Wir haben bereits gehört, dass er so tot war, dass er roch. Was tut der Herr Jesus? Johannes 11, 43 bis 44. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen, mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Der Herr Jesus musste ihn nur rufen. Der Herr Jesus ist der Schöpfer dieser Welt. Wenn er spricht, dann geschieht es. Er kann etwas aus nichts rufen. Er kann sagen, es werde Licht und es wird Licht. Und er kann Leben spenden. Und das, was wir, wenn wir evangelisieren, tun, wir rufen auch in die Gräber, Glaube, Glaube an den Herrn Jesus Christus zur Errettung aus deinen Sünden, Glaube. Das ist der äußere Ruf des Evangeliums, wie es manche Theologen nennen. Aber letztlich muss Christus selbst die Menschen dahin bringen, dass sie lebendig werden. Er musste nur rufen und es geschah. Mit einem wirksamen Ruf. Und das ist, wenn Gott Sünder, die tot sind in Sünden, zu Jesus Christus zieht. Er ruft sie aus dem Tod, wie es der Herr mit Lazarus getan hat. Und wie ging es bei Hesekiel weiter? Wenn wir die andere Parallele im Alten Testament betrachten, der Prophet bekommt in der Vision den Befehl, über den toten Gebeinen zu prophezeien, Vers 4, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Ist doch völlig aussichtslos, oder? Die können doch gar nicht hören. Und was geschah? Wir machen einen Hüpfer zu Vers 7 bis 8. Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Also aus bleichen, toten Gebeinen werden zunächst mal Körper mit Fleisch, Sehnen, Haut und was so dazugehört. Aber da ist noch nichts, das lebt. Die sind quasi, die stehen da und sind leblos. So wie ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, diese Terrakotta-Armee des Kaisers von China. Die stehen alle da so schön in Reihe und Glied, aber die können ja nichts sagen, können sich nicht bewegen, passiert nichts. Und da die heilsgeschichtlich-zeitliche Einordnung lassen wir jetzt mal beiseite. Es geht darum, dass Israel ins Land wieder gebracht wird. Die Rahmenbedingungen werden geschaffen für die geistliche Neubelebung, aber es ist noch kein Leben da. So, und da kommt dann Vers 9 und 10. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem, also ein Lebensodem quasi. Weissage Menschensohn und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Ach, Entschuldigung, haben sie doch gesessen vorher oder gelegen. Vorher übersehen. Also, jetzt sind sie aufgestanden, weil sie leben. Und es sind sehr, sehr viele. Das ist, nun, an der Stelle ist die Rede von der Bekehrung des Volkes Israel am Ende der Tage. Aber Gott macht es da genauso, wie er es auch sonst macht. Er spricht und es kommt das Leben. Menschen, die tot sind, geistlich tot, werden belebt. Wie stellst du dir vor, falls du daran glaubst, dass Israel am Ende der Tage bekehrt sein wird, wie stellst du dir vor, dass es geschehen wird, wenn alle anderen dagegen sind, gegen Gott? Wie soll durch freie Entscheidung, freien Willen? Das funktioniert nicht. So rettet er Menschen auch jetzt schon. Er rettet sie nicht gegen ihren Willen, sondern er nimmt ihr Herz aus Stein und gibt ihnen ein Herz aus Fleisch, wie es ein anderer Prophet sagt, und erweckt sie zum Leben. Er rettet sie nicht gegen ihren Willen, sondern er gibt ihnen einen Willen, der bewirkt, dass sie nicht mehr ohne Jesus Christus leben wollen. Und darin liegt meine Freude. Ich hoffe auch deine. Nicht ich habe mich aus dem geistlichen Tod selbst rausgehangelt, auferweckt, was auch immer, sondern allein Gott, nur er. Nichts an meinem Heil stammt von mir selbst. Auch nicht das kleinste Fitzelchen an meiner Errettung ist von mir. Alle Ehre muss ihm gehören. Die Kette, die, ja, man kann sich vielleicht als eine Stahlkette vorstellen, die unser Heil an uns dran hält, die hat einige Glieder, die in der Bibel beschrieben werden, die Erwählung durch Gott, das Sterben, die Auferstehung Jesu Christi für unsere Sünden, die Zueignung des Heils, Berufung, Glaube. Ja, und schließlich die Bewahrung des dann gerechtfertigten Sünders in einem Stand der Gnade und am Schluss die Verherrlichung. Und wenn auch nur eines dieser Kettenglieder von mir ein Teil enthält, dann wäre das das schwächste Glied in der Kette. Und genau an der Stelle kann es brechen. Aber das ist nicht das, was die Bibel beschreibt. Es ist alles von Gott, das ganze Heil. Alles ist von ihm. Ja, lassen wir nochmal Martin Luther zu Wort kommen. Er sagt dazu: Ich bekenne für wahr in Bezug auf mich, wenn es irgendwie geschehen könnte, möchte ich nicht, dass mir ein freier Wille gegeben werde oder dass etwas in meiner Hand gelassen würde, womit ich nach dem Heil streben könnte. Denn mein Gewissen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel es tun müsste, damit es Gott genug tue. Aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat und nicht durch mein Werk oder Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er getreu ist und mir nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, sodass keine Teufel, keine Widrigkeiten ihn werden überwältigen oder mich ihm werden entreißen können. Das ist der Ruhm aller Heiligen in ihrem Gott. Das kann uns Hoffnung geben, wenn Gott alles in seiner Hand hat, das ganze Heil. Die meisten von uns haben Freunde, Bekannte, Verwandte, die nicht an Jesus Christus glauben. Darunter sind Menschen, die offensichtlich dem Evangelium widerstreben, feindlich gegenüberstehen, aber auch solche, die selbstgerecht sind. Alle Arten von Menschen, die Jesus Christus nicht zu brauchen meinen. Nun, Gottes Fähigkeit, Menschen aus dem geistlichen Tod zu rufen, soll dich ermutigen, für diese Menschen zu beten. Gott kann es, er kann sie rausreißen, er kann es tun. Warum beten wir denn für die Bekehrung von Menschen zu Jesus Christus, wenn wir nicht in unserem Herzen eigentlich daran glauben, dass er es tut und nicht sie selbst? Sonst würden wir die Leute ja anbeten, dass sie es dann tun. Aber wir beten zu Gott, dass er ihre Herzen bewegt und öffnet. In der Praxis glauben wir das oftmals schon. Aber, wie schon gesagt, nehmt nichts, was heute Morgen gesagt worden ist, einfach so für Wahrheit, sondern schaut in eure Bibel rein. Ich bin vielleicht begeistert und leidenschaftlich davon, aber das macht es nicht automatisch richtig. Schaut in eure Bibel rein, ob es sich wirklich so verhält. Seid wie die Leute in der Gemeinde von Beröa oder in der Synagoge, besser gesagt, die prüften, ob das, was Paulus sagte, sich wirklich so in Schriften des Alten Testamentes verhielten. Wir haben Altes und Neues Testament. Schaut bitte selber rein, ob das wirklich so ist. Und bittet Gott, euch zu zeigen, ob es stimmt. Aber die Macht Gottes in der Rettung von Menschen, seine Souveränität, das ist eine Lehre, die sehr viel Trost geben kann und die uns unterstützt in unseren Gebeten für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Denn unsere Hoffnung liegt allein in ihm, nicht in den Menschen selbst oder in unseren Manipulationskünsten. Lasst uns noch kurz beten zum Abschluss. Können sitzen bleiben dazu. Lieber Vater, wir möchten ja all die anbefehlen, die in unserer Mitte sind, die dich noch nicht in ihrem Herzen anbeten, die nicht Jesus Christus gehören, die noch nicht den Weg mit ihm gehen. Wir möchten dich bitten, dass du Herzen öffnest, dass du zu Jesus Christus ziehst. Wir bitten dich, dass du Menschen in unserer Mitte wirksam berufst, dass sie Jesus Christus nachfolgen, und möchte dich bitten, dass du uns die Gewissheit stärkst, dass du alle Ehre bekommst, dass es allein Gnade ist, die uns errettet hat. Hab du Dank dafür, dass du so großzügig und so gnädig warst mit uns. Amen.